Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Und dann kam die Physiotherapeutin mit dem Rollstuhl und das war so, endlich komme ich aus diesem Bett raus. Also viele sagen ja immer noch heute so, du bist an den Rollstuhl gefesselt, oh wie schade. Und ich denke so, nee, der Rollstuhl hat meine Fesseln gelöst.
Die Würde des Menschen erhalten. Das gehört einfach dazu, dass man würdevoll so umgeht mit dem Patienten, mit dem Kranken oder auch mit sich selbst, dass man die Würde sich erhalten kann.
Was mich da konkret gestört hatte, war halt eben den Lohn. Das war einfach nicht mein Interesse, für so einen Hungerlohn zu arbeiten.
Menschen mit Handicap haben ein Recht auf ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben. Bis es in Deutschland soweit ist, gibt es allerdings noch etliche Hürden zu nehmen. Die UNO fordert die Bundesrepublik immer wieder auf, endlich nachzusteuern. Wie Inklusion im Alltag schon jetzt funktioniert, beweisen etliche kreative Ideen von Einzelinitiativen und Projekten. Einige davon stellen wir in dieser Sendung vor. Unser Thema Vision Inklusion, wie Teilhabe wirklich gelingen kann. Das Wochenendjournal, heute mit Stefanie Gebert. Hallo.
Deswegen fangt erstmal langsam an.
David Lebusa nimmt mit seinem Rolli Schwung und steuert auf eine Rampe zu. Der 31-Jährige trägt schwarze Sporthandschuhe und Protektoren an den Knien. Blau gefärbte Haarsträhnen lugen unter seinem Helm hervor. Wir sind in der Dortmunder Skatehalle. An diesem Samstagvormittag sind keine Menschen auf Skateboards, BMX-Rädern oder auf Inlinern unterwegs, sondern alle in Rollstühlen. Wie beim Skaten auch, rollen sie die Rampen hinauf, wenden oben auf den Hinterrädern und nutzen den Schwung der Abfahrt, um auf die gegenüberliegende Rampe zu kommen. Vier Jugendliche sitzen in einem Rolli und verfolgen genau, was David Lebusa ihnen erklärt, um sich sicherer beim Fahren zu fühlen. Viele andere Kinder und Jugendliche sind auf der Fläche unterwegs, die das Skaten im Rolli trainieren. Ein Sport, der in Deutschland noch wenig bekannt ist. David Lebusa hat ihn aus den USA importiert. Jetzt gibt er hier sein Können weiter.
Also in erster Linie geht es bei unseren regelmäßigen Treffen oder bei den regelmäßigen Skateveranstaltungen auch darum, dass sie spielerisch lernen können. Also sie können halt in den Skatepark kommen und erstmal die leichteren Rampen nehmen und dann sich langsam steigern und lernen dadurch mit dem Rollstuhl umzugehen, sicher umzugehen und können das dann auch in den Alltag transportieren und haben dadurch dann auch mehr Teilhabechancen. Natürlich werden sie mit den Erfolgserlebnissen, die sie dadurch haben, auch selbstbewusster und treten halt ganz anders auf und werden auch ganz anders wahrgenommen.
Wie hast du dir Vorbilder gesucht und deinen Umgang mit deinem Rollstuhl gefunden?
Also bei mir war es damals so, dass ich ja einen Unfall hatte vor 14 Jahren und ich glaube, dass es für mich ein großes Glück war, dass damals die Paralympics im Fernsehen liefen und dass ich dadurch eben sofort nach diesem einschneidenden Erlebnis ein sehr attraktives und schnelles Rollstuhlsportangebot gesehen habe, was mich sehr fasziniert hat. Und fürs Skaten habe ich dann halt auf YouTube geschaut und habe da natürlich meine Vorbilder wie zum Beispiel Aaron Fotheringham gefunden.
Sofort hast du gerade gesagt, das heißt genau was, im Krankenhaus noch, habe ich irgendwo gelesen, hast du schon die Paralympics gesehen und dadurch schon Mut gefasst, dass das trotz Querschnittslähmung ein sehr vitales Leben werden wird?
Naja, so direkt verknüpft war das vielleicht in meinem Kopf noch nicht. Also es war so, dass ich mir einfach vieles nicht vorstellen konnte. Es war einfach ein sehr einschneidendes Erlebnis. Die Diagnose, das war ein super Schock und ich habe lange, lange gebraucht, mich wirklich damit zu arrangieren. Also es war jetzt nicht so, dass ich die Paralympics gesehen habe und sofort gesagt habe, ach, dann ist ja alles gar nicht so schlimm. Aber sie haben mir natürlich geholfen zu sagen, oh wow, da geht wirklich viel mehr, als ich gedacht habe. Und das ist vor allen Dingen Sport gewesen, der so attraktiv anzuschauen ist, dass man jetzt nicht irgendwie sagt, boah, das ist jetzt aber irgendwie so ein bisschen Beschäftigungstherapie oder so, sondern es ist wirklich richtig toller Sport, den man sich auch anguckt, wenn man da nichts mit zu tun hat. Und das war mir eben wichtig, sozusagen auch am Anfang einfach zu erkennen, okay, was ich gedacht habe, ist falsch und ich öffne jetzt einfach mal meine Augen und gucke ein bisschen links und rechts, aber trotzdem war es halt nicht sofort alles rosig und leicht.
Magst du uns mal mitnehmen auf deinem Weg so ein bisschen? Also wenn du sagst, es war nicht rosig und leicht, du hast gerade jemanden genannt, der Vorbild für dich war. Wie lange hast du so gebraucht, um sicher im Rollstuhl sein zu können, bis du dich dann an Tricks getraut hast zum Beispiel?
Also ich habe tatsächlich den Rollstuhl von Anfang an eher so als Befreiung tatsächlich gesehen. Also für mich war das so, ich lag in dem Bett nach meinem Unfall und ich konnte mich nicht bewegen. Ich brauchte für alles Hilfe. Und dann kam die Physiotherapeutin mit dem Rollstuhl und das war so, endlich komme ich aus diesem Bett raus. Also viele sagen ja immer noch heute so, du bist an den Rollstuhl gefesselt, oh wie schade. Und ich denke mir so, nee, der Rollstuhl hat meine Fesseln gelöst. Er hat mir geholfen, dass ich mich wieder bewegen konnte. Und von daher hatte ich ein sehr positives Verhältnis zu dem Rollstuhl. Nicht zu dem Querschnitt, nicht zu dem Unfall, nicht zu der Situation, aber zu dem Rollstuhl hatte ich von Anfang an ein sehr positives Verhältnis. Und ich hatte Spaß daran, dieses neue Gerät wirklich auch zu erkunden und auszuprobieren. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht, auch wenn ich an anderen Stellen noch total gehadert habe und Depressionen hatte und geheult habe und unbedingt laufen wollte. Aber den Rollstuhl auszuprobieren und zu gucken, wie man damit über Kanten und Rampen kommt, das war von Anfang an wirklich toll für mich und hat mir geholfen, auch spielerisch zu lernen, damit umzugehen. Bis ich dann wirklich Skate-Rampen und Tricks gemacht habe, hat es noch ein bisschen gedauert. Aber das war tatsächlich noch während der Reha.
David Lebusa blieb so hartnäckig dran, dass er bei inoffiziellen Meisterschaften in den USA 2012 im Wheelchair MX eine Medaille errang. Sein Projekt hat er gemeinsam mit Frau Lisa 2013 ins Leben gerufen. Sie nennen sich Sit and Skate und arbeiten auf Spendenbasis. Denn die Miete für die Halle muss bezahlt werden, die Anfahrt für das Team und David und Lisa Lebusa leben inzwischen von ihrer Arbeit bei Sit and Skate. Dazu gehört neben dem Training auch die Betreuung der Eltern, die oft selbst nicht im Rollstuhl sitzen.
Da muss man eben auch immer gucken, an welcher Stelle sozusagen sind die gerade. Also es gibt viele, die dann ihr Kind sehr, ich sag mal, in Watte packen. Also da abzuholen und zu sagen, nee, lass, guck mal, du kannst dein Kind hier mal rollen lassen, das kann hier durch den Skatepark fahren, wir passen auch drauf auf, alles gut, lehn dich zurück und schau zu. Und dass sie dann auch lernen, mal loszulassen, sich mal zu entspannen und vielleicht sogar, wenn das Kind mal hinfällt, auch zu wissen, ah, auch ein Kind mit Behinderung kann hinfallen, wie jedes andere Kind auch. Und dann steht es wieder auf, probiert es nochmal. Vielleicht holt sich auch mal kurz Trost bei Mama ab, alles gut. Aber wie jedes andere Kind auch, haben auch Kinder mit Behinderung mal ein Recht, auch mal hinzufallen, mal zu scheitern. Ich glaube, das hilft einfach schon, dieser Abstand und einfach mal von außen drauf gucken. Also, dass sie zumindest sagen, ich glaube, ich lasse mein Kind jetzt eben wirklich auch ein bisschen mehr Freiraum und lass es was ausprobieren. Das geht dann halt auch über das Rollstuhlfahren, über das Skaten halt weit hinaus. Also gerade was so Sachen der Selbstständigkeit angeht, alleine auf die Toilette gehen, alleine über die Straße gehen. Also viele Sachen, die eben auch mit Selbstständigkeit zu tun haben und die natürlich auch Kinder lernen müssen. Und wenn man den Kindern eben nicht diese Entwicklungsschritte ermöglicht, dann ist es natürlich auch im Erwachsenenalter schwieriger, auch ein selbstständiges Leben zu führen.
Aber das ist auch so, wo du sagst, das ist so das große Ziel dahinter, ne? Maximale Teilhabe zu erreichen, auch mit diesem Kurs.
Also ich sage immer, wir setzen vor allen Dingen da an, dass wir die Kinder fit machen und dass die nächste Generation von RollstuhlfahrerInnen sozusagen dann auch einfach ein Verständnis hat von wegen, ich habe aber die Rechte hier reinzukommen, ich habe die Rechte teilzuhaben und die fordere ich auch ein. Wenn man denen sagt, sorry, mit dem Rollstuhl kommst du hier nicht rein, dann sagen die, hä, warum? Das ist, glaube ich, mit der wichtigste Aspekt, dass wir versuchen natürlich auch die Welt zu verändern sozusagen, ne? Und die Welt barrierefreier zu machen, auch an die Politik zu appellieren, Barrierefreiheit auch wirklich rechtlich umzusetzen. Aber selbst wenn das alles nichts wird, machen wir die Kids möglichst so fit, dass sie eben das einfordern und dass sie das auch in dieser barrierereichen Welt schaffen.
Eine, die zeigt, dass sie es offenbar schafft, ist die 9-jährige Ejerin Altay. Sie fällt mir zusammen mit Freundin Aline sofort auf, weil die beiden Mädchen selbst die höchsten Rampen hinunterjagen und dabei vor Begeisterung kreischen. Ejerin hat einen sportlichen Rolli, dessen Reifen rosa gefärbt sind und auch Helm und Outfit sind farblich darauf abgestimmt. Ihre Eltern sitzen am Ende der Halle und verfolgen das Geschehen. Sadit Altay ist sichtlich stolz auf seine Tochter.
Also alles, was wir mitmachen können, machen wir gerne mit für sie. Weil sie ist ja eingeschränkt und hat wenig Kontakt zu anderen sozialen Umfelden. Und es macht ihr halt richtig Spaß, hier mitzumachen. Und sie hat ihre eigenen Freunde hier. Und daher ist das schon sehr wichtig für uns.
Ja, man sieht, sie ist mit der Aileen hier fix unterwegs. Können Sie denn auch sehen, dass sie vom Rollstuhl her, vom Verhalten in dem Rollstuhl, das Ding auch als Sportgerät benutzt und so, dass sie da Fortschritte macht?
Ja, also sieht man schon auch deutlich. Am Anfang, wo wir hier mitgemacht haben, war das nicht so berauschend gewesen, sie war ängstlich, sie konnte nicht alles und mittlerweile durch Aileen und andere Freunde von ihr hat sie mehr Mut bekommen, mehr Selbstvertrauen und jetzt versucht sie alles mitzumachen.
Und ist das auch im Alltag zu spüren, dass sie mit ihrem Rollstuhl besser umgehen kann?
Ja, ja, auf jeden Fall. Deutlich. Deutlich sogar. Sie versucht immer neue Tricks zu machen. Die sind erfinderisch einfach, sag ich mal so.
Und ich habe mittlerweile das eben...
Wie heißt das denn, was du da machst? Sag mal. Also auf den hinteren Reifen stehen, ne? Wow, du kommst mir ganz schön nahe hier. Die aufpassen. Wie gefällt es dir denn hier?
Gut, die Rampen und so. Ich mache eigentlich alles auf der Rampe.
Woher kommt das, dass du jetzt so mutig bist, das zu machen?
Weiß nicht. Entweder von meiner Mama oder von Aileen.
Das heißt, der Papa ist nicht so mutig?
Ich bin eher zurückhaltend, habe Angst, dass da was passieren kann und sonstiges.
Ja, das könnte ich mir vorstellen, ne? Die Verletzungsgefahr ist ja trotzdem da.
Manchmal machen die Sachen, da hat man richtig Herzrasen und da überlege ich, ob das wirklich sinnvoll ist. Aber ich bin der Meinung, dass sie selbst alles meistern muss. Weil das Leben ist schon schwer genug für sie, also muss sie schon ihre Kräfte aufbauen und wissen, wo es lang geht. Ich kann nicht immer dabei sein. Daher muss sie sich selbst entwickeln.
Ejerin, so berichtet es der Vater weiter, sei auch in der Schule inzwischen gut integriert und habe dort viele Freundinnen. Auch Rollstuhlfahrenden sollten alle Türen offen stehen. Das ist es, was die Kinder bei Sit and Skate lernen, sagt David Lebusa. Auch wenn es in Deutschland noch jede Menge Hürden gibt.
Ich würde behaupten und würde auch ganz klar sagen, Deutschland hängt richtig krass hinterher. Also Deutschland möchte sich immer gerne als sehr fortschrittliches Land verkaufen und an vielen Stellen ist das das auch. Aber in Sachen Inklusion und Barrierefreiheit hängen wir einfach locker 30 Jahre hinter der USA, viele Jahre hinter Schweden, hinter England, hinter Österreich. Also das sind viele Länder, die auch deutlich besser aufgestellt sind. Wenn ich in der USA bin, muss ich halt nicht jedes Mal vorher rumtelefonieren, komme ich da rein, gibt es da eine Toilette, kommen wir da auch mit zwei Rollstuhlfahrern rein, sondern in der USA ist einfach klar, die meisten Läden sind barrierefrei. Und selbst wenn es einer mal nicht ist, dann ist es der nebendran. Und dann hast du da auch ein Klo und kommst eigentlich klar. Auch mit Bahnfahren ist so ein Ding. Hier in Deutschland muss ich mich anmelden. Die können mich ablehnen, wenn sie sagen, wir haben gerade nicht genug Personal, der Rollstuhlplatz ist voll. Als ich in den USA auf einer Reise mal Zug gefahren bin, da war ich dann so einen Tag vorher zum Bahnhof und habe so gefragt, oh Gott, was muss ich machen? Wir wollen morgen nach New York und wie machen wir das? Und die so, hat das gar nicht verstanden, was ich von ihr will. Meint so, ja, kommen Sie einfach 10 Minuten, bevor der Zug da ist. So, okay. Und das hat einfach geklappt, so ganz ohne Anmeldung, ganz ohne vorher irgendwie Hilfeleistung buchen, sondern hin. Der Zugbegleiter hat dich gesehen, hat da eine Rampe hingelegt, hat gesagt, hier ist der Rollstuhlplatz, alles klar, viel Spaß, gute Fahrt, fertig.
Was glaubst du, woran liegt es, dass wir da noch nicht sind, wo die Amerikaner sind?
Naja, es hat sicherlich viele Gründe. Viele sagen sofort, ja, in den USA, das liegt ja an den ganzen Kriegsversehrten und vielleicht auch übergewichtigen Menschen. Oder ne, da können sich viele schnell irgendwie Gründe zusammenreimen, die aber gar nicht stimmen, wenn man eben genauer guckt. Und es gibt übrigens eine richtig gute Doku auch darüber. Und die zeigt eben, dass diese Behindertenbewegung in den USA Ende der 80er, Anfang der 90er, also ähnlich auch den anderen Menschenrechtsbewegungen, einfach ganz klar und krass dafür gekämpft hat. Und dass die damals auch Behörden besetzen mussten, um das durchzudrücken, bis der Präsident der USA tatsächlich dieser Behindertenbewegung nachgegeben hat und ein Gesetz zur Barrierefreiheit unterschrieben hat, das so umfassend war, dass man eben sagen muss, seit Anfang der 90er Jahre ist die USA in Sachen Barrierefreiheit und Teilhabe einfach auch Vorreiter gewesen.
Hallo Leute, heute kommt meine kleine Ansage an alle Werkstätten für Menschen mit Behinderung oder Handicap.
Das ist Lukas Krämer alias Sakultox. Er betreibt seit einigen Jahren einen YouTube-Kanal. Der 28-Jährige klärt darin über das Leben mit Behinderung auf. Er selbst hatte als Kind eine Hirnhautentzündung, die Teile seines Sprachzentrums zerstörte. Hauptthema der Videos ist die Arbeit in den Behindertenwerkstätten. Lukas Krämer sagt, die Menschen dort werden ausgebeutet und sie müssten dringend Mindestlohn bekommen. Ich treffe Lukas Krämer an einem sonnigen Apriltag in Trier. Mitten in der Innenstadt hat Corinna Rüffler ihr Wahlkreisbüro. Die grüne Bundestagsabgeordnete ist Berichterstatterin für Behindertenpolitik ihrer Partei und hat Lukas Krämer in ihrem Medienteam eingestellt. Vor 5 Jahren sind sich die beiden eher zufällig über den Weg gelaufen, erinnert sich der kräftige junge Mann.
Das war damals im Bundestag mit die ambulanten Assistenz. Zuerst wollte ich gar nicht mit, langweilig Bundestag. Dann wurde ich aber doch von meiner Mutter überredet. Da hat Corinna eine Rede gehalten. Ich habe so ein bisschen dabei gefilmt und ich bin währenddessen, sagen wir so, eingenickt. Nicht, weil die Rede langweilig war, sondern weil ich habe Schlafapnoe. Damals wurde es aber noch nicht festgestellt, weil ich habe mich lange davor gedrückt, weil ich keine Ahnung hatte, was es ist.
Lukas Krämer schweift manchmal ab, wenn er von seinem Leben berichtet. Am liebsten erzählt er über seine Leidenschaft, das Filmen. Diese Leidenschaft hat er jetzt zum Beruf gemacht. Er dreht die Werbevideos für die grüne Corinna Rüffler, fotografiert, begleitet sie auf Wahlkampfterminen und diskutiert dort auch gerne mit den Menschen über seine Anliegen. Die Abgeordnete hatte Lukas Krämer für seinen YouTube-Kanal ein Interview gegeben, nach der Rede im Bundestag. Anschließend blieb ihr der Fragensteller beharrlich auf den Fersen, erinnert sich die 46-Jährige.
Der Lukas und ich waren irgendwie seitdem immer mal wieder im Kontakt. Und irgendwann hast du mir gesagt, du hast keinen Bock mehr auf die Arbeit in der Werkstatt. Und das hat sich immer weiter verdichtet. Und irgendwann hat Lukas gefragt, also kannst du mich nicht einstellen? Und ich habe dann drüber nachgedacht und fand das eine wirklich gute Idee, weil Lukas ja jemand ist, der ganz andere Leute auf eine andere Weise erreicht, als ich das kann. Ja, also das ist nicht dieses typische Reden über etwas, sondern Reden mit einer eigenen Lebenserfahrung. Und das ist das Ziel, dass wir zusammen auch versuchen zu verfolgen, Leute, die zum Beispiel in Werkstätten arbeiten, denen den Mut zu geben, über Alternativen nachzudenken, den Mut zu fassen, die Kritik zu äußern, die man so im Kopf hat, aber von der man meint, dass es eigentlich niemanden interessiert. Und insofern haben wir beide ein sehr ähnliches Ziel, nämlich die Gesellschaft inklusiver zu machen. Und wir versuchen das auf unsere Weise irgendwie zusammenzubringen.
Was genau hat Sie gestört an der Arbeit in der Werkstatt?
Was mich da konkret gestört hatte, war halt eben den Lohn. Das war einfach nicht mein Interesse, für so einen Hungerlohn zu arbeiten. Man arbeitet dann nur kaputt den ganzen Tag. Und auch diese Art von Tätigkeit hat mir auch nicht so gelegt. Das war hauptsächlich Montage. Wollte eher den Videobereich, Fotobereich eher. Das habe ich dann gemacht. Und da habe ich aber erstmal die Werkstatt 6 Wochen lang blau gemacht, bis die Werkstatt mich dann von sich aus kündigen tut. Genau.
Die Werkstätten haben ja einen Bildungsauftrag und sollen eigentlich auch, so jedenfalls die Ursprungsidee, das fördern, was an Interesse, was an Talent, was an Fähigkeiten da ist. Warum hat das in Ihrem Fall nicht gefruchtet?
Es sind ja ganz viele Konflikte. Erstens gibt es ja kaum Betriebe, die Menschen Behinderung einstellen. Da bin ich ehrlich, du musst ja ein Zeugnis fälschen, ein Abi fälschen, überhaupt mal eingeladen zu werden zu einem Vorstellungsgespräch. Aber deswegen muss man anfangen, die Menschen mit Behinderung möglich machen, dass man einen Schulabschluss erwerben kann, von Anfang an schon als Kindes an. Die Werkstätte habe ich zwar die Aufgabe, aber das Hauptproblem liegt dann da drin, die Werkstätte müsste ja auch ihre Produkte verkaufen. Und wenn die natürlich die Leistungsträger von der Werkstatt, die können natürlich dann nicht einfach den ersten Arbeitsmarkt fördern, weil dann fehlt die Person dann auch irgendwie in der Werkstatt.
Wie ist das ganz konkret bei Ihnen gelaufen? Also haben Sie den Wunsch geäußert, sich im Medienbereich, sich da Fähigkeiten anzueignen und da arbeiten zu wollen?
Fähigkeiten im Medienbereich habe ich eigentlich schon immer, das mache ich schon seit ich 17 bin. Also die Fähigkeit war da. Und die Werkstatt gemeint, du musst erst zeigen, dass du Spaß an dieser Arbeit hast. Dazu kommt noch, ich habe mich sogar aktiv bei einem Mediendesigner mich beworben. Und der hat gesagt, er meldet sich. Da kam wirklich keine Art von Rückmeldung. Und ich war ohne Witz 2 bis 3 Mal da und habe nachgefragt, wie es mal mit einem Probearbeiter aussieht. Man wird da sehr, sehr häufig untersetzt von vielen Personen, von vielen Betrieben. Und deswegen muss man da auch aktivistisch bei YouTube, Instagram aktiv sein, auch damals schon, um darüber einfach aufzuklären.
Die Aufklärung läuft übers Internet. Und Lukas Krämer hat auch eine Petition gestartet, in der er den Mindestlohn fordert. Noch sammelt er genügend Unterschriften und plant eine Klage vor Gericht. Tatsächlich erhalten Menschen in den Behindertenwerkstätten in Deutschland eher eine Art Taschengeld von monatlich maximal 200 €. Angewiesen sind die Betroffenen deshalb auf Grundsicherung als staatliche Leistung. Insgesamt gibt es 3000 solcher Werkstätten, überall in der Bundesrepublik. Sie haben Aufträge von Firmen und verpacken fertige Produkte oder fertigen beispielsweise Rucksäcke. 320.000 Beschäftigte arbeiten in dem System. Lukas Krämer fühlte sich bei der Arbeit nicht wohl und meldete sich immer häufiger krank, bis er entlassen wurde. Niemand, so sagt er, habe seinen Wunsch, mit Medien zu arbeiten, jemals ernst genommen. Und so gehe es den meisten Menschen in den Werkstätten.
Weil, muss ich angucken, wo leben denn wirklich die allermeisten Menschen? Die wohnen natürlich in Wohnheimen. Und ich habe mit vielen gesprochen, die haben ja teilweise kein Internet. Und ohne Internet kann derjenige sich nicht mal bewerben oder sich informieren, was kann man denn alles so machen. Das ist, denke ich, immer ein Hauptpunkt. Oder auch viele Beschäftigte bekommen ja immer gesagt, ja, du kannst das nicht. Und das ist natürlich blöd. Dann glaubt man das natürlich erstmal, besonders als Kind.
Ist das auch die Erfahrung, die Sie gemacht haben in Ihrer politischen Arbeit, wo Sie sich mit Werkstätten beschäftigt haben, dass es zu wenig Förderung für das gibt, was an Potenzial da ist?
Also die Gesellschaft geht davon aus, dass Menschen mit Behinderungen in den Sondersystemen, die es gibt, also angefangen von Förderschulen bis hin zu Werkstätten und so weiter, Unterstützung bekommen. Und das ist aber in vielen Fällen eben nicht der Fall. Also Lukas ist so ein typisches Beispiel von jemandem, der von Anfang an eine Förderschule besucht hat, mit dem wahrscheinlich nicht mal darüber geredet worden ist, ob er einen Schulabschluss machen möchte, was eigentlich seine eigenen Wünsche sind. Vielfach ist das so, dass die Leute wie in so einem Automatismus quasi von einer Sonderwelt in die nächste geschoben werden. Die brauchen Menschen, die um sie herum sind, die sagen, wir helfen euch dabei, das Selbstbewusstsein zu entwickeln und die Hilfe zu bekommen, die ihr braucht, um diese Ziele zu erreichen.
Kritiker würden jetzt vielleicht einwerfen, dass es aber nun mal diese Leistungsgesellschaft gibt und die Realität da draußen.
Wenn wir über eine inklusive Gesellschaft reden, dann reden wir über einen gesunden Arbeitsmarkt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ne? Also wir sehen, dass gerade in Werkstätten für behinderte Menschen die Gruppe derjenigen, die immer häufiger aufschlagen, das sind die mit seelischen Beeinträchtigungen. Ja, das sind Leute im mittleren Alter, die einen Berufsabschluss haben, die häufig jahrzehntelang gearbeitet haben und irgendwann nicht mehr können, die kaputt gehen an dieser Leistungsgesellschaft.
Die Politikerin Corinna Rüffler ist sich mit ihrem Mitarbeiter einig. Es braucht eine Reform des Werkstättensystems. Ganz abschaffen lässt sich diese Einrichtung nicht. Jedenfalls nicht sofort, sagt Rüffler. Denn sonst würden die dort Arbeitenden im Regen stehen.
Was wir aber brauchen, ist eine Transformation dieser Werkstätten. Ja, also es sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation. Wir haben einen Übergang aus den Werkstätten, der unter 1% liegt. Das heißt also, weniger als eine Person von 100 schafft es aus diesen Werkstätten raus.
Jetzt wehren sich die Werkstätten ja offensichtlich selber. Sie haben gerade davon berichtet, dass Sie gestern bei einer Werkstatt waren und da Überzeugungsarbeit leisten müssen. Was glauben Sie, warum gibt es da so starke Beharrungskräfte? Weil doch so viel Geld im System ist und es um Verteilungskämpfe geht?
Genau. Weil die Werkstätte profitieren natürlich von das System, also hauptsächlich die Geschäftsführer natürlich. Die Unternehmen, die Produkte herstellen lassen, können dort am billigsten herstellen, sogar teilweise noch billiger als im Ausland. Damit werben die sogar teilweise auch. Das ist der Hauptgrund, würde ich mal so sagen.
Aber der Druck müsste ja eigentlich so langsam im Kessel erhöht werden, denn die Bundesrepublik hat ja nun die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben und die UNO macht auch Druck, dass sich da was ändern muss an diesem Werkstattsystem.
Ich bin total dankbar für diese UN-Behindertenrechtskonvention. Das ist ein Instrument des Empowerments. Also diese Konvention hat mehr Wirkung entfaltet als viele andere Menschenrechtskonventionen, weil sie die Menschen mit Behinderung selber in den Mittelpunkt stellt und sagt, ihr müsst die Möglichkeit haben, sozusagen über euer Leben zu bestimmen. Es muss aufhören, dass der Staat sozusagen immer euch erklärt, was für euch am besten ist. Und das hat zu ganz viel Selbstbewusstsein beigetragen, aber die Politik hängt sozusagen diesem Anspruch mittlerweile 13 Jahre hinterher.
Im Kölner Süden, nahe des Rheins, liegt ein moderner Mehrfamilienkomplex, in dem Samira Pötsch zu Hause ist. Die 23-jährige Studentin lebt hier zusammen mit 8 anderen in einer integrativen Wohngemeinschaft. Sie empfängt mich in Schlappen, lockeren Jeans und T-Shirt im lichtdurchfluteten Eingangsbereich der WG. Der führt direkt in die Wohnküche. Ein langer Holztisch steht im Mittelpunkt des Raums, darauf bunte Plastikbecher, Gläser und ein paar Krümel vom Frühstück.
Am Anfang war das immer so erschlagend ein bisschen, wenn man hier reinkommt und alle sitzen hier am Tisch und alle beobachten einen direkt. Aber mittlerweile ist es halt für mich einfach Gewohnheit. Man kommt rein und ist halt einfach mein Zuhause.
Das heißt, wir haben hier eine große Gemeinschaftsküche und eine Möglichkeit zu essen. Nebendran, so ein bisschen abgetrennt, ist das Wohnzimmer. Das gehört alles allen und dann hat jeder noch ein eigenes Zimmer oder wie ist das?
Genau, ja. Und hier die Abtrennung, die ist auch recht neu. Wir haben so ein bisschen gesagt, das ist so der Bereich von den neuen Menschen, die hier wohnen und nicht so für die Fachkräfte gedacht. Aber klar, wenn die mal irgendwie da Katja, also unsere Rollifahrerin, reinbringen oder so, dürfen die natürlich auch rein, keine Frage. Aber so, das ist halt einfach nur so ein separater, privater Raum einfach ist.
Das heißt, es sind nicht nur die neuen Menschen, die hier in der WG wohnen, hier tagtäglich, die rein und rausgehen, sondern auch noch viel Assistenz sozusagen mit unterwegs.
Genau, ja. Also hier ist morgens eigentlich immer eine Assistenz und dann ab Nachmittag 14, 15 Uhr ist auch immer eine Person oder zwei Personen da, die halt dann unsere Mitbewohner mit Beeinträchtigung unterstützen. Und wir Studierende haben auch quasi einen regelmäßigen Dienst in der Woche, in dem wir halt dann auch für die Assistenz zuständig sind.
In der Wohnung leben insgesamt 9 Menschen, 5 davon mit Handicap. Da ist Katja. Sie hat eine Mehrfachbehinderung und sitzt im Rollstuhl. Aber die Beeinträchtigungen sind bei den Mitbewohnern recht unterschiedlich. 2 von ihnen darf ich heute kennenlernen, Andreas und Frederik. Frederik ist 25 Jahre alt und überall an diesem Vormittag auf Socken unterwegs, auch als wir später zum Tischtennisspielen in den Keller wechseln. Frederik hat das Down-Syndrom, wohnt seit 5 Jahren in der WG und arbeitet werktags in einer Behindertenwerkstatt. Aber das sind nicht seine einzigen Aufgaben. Er zeigt mir einen Wochenplan, der im Flur der WG an der Wand hängt. Darauf der Name jedes Mitglieds und Bilder von Tätigkeiten, die pro Wochentag zu erledigen sind. Donnerstags zum Beispiel gehört offenbar ein Küchendienst dazu, genauso wie das Duschen.
Ach, heute ist ja Donnerstag.
Ja. So. Warst du schon duschen, wenn hier Duschen
heute
steht?
Nee?
Ich war falsche Frage. Okay, aber ich komm noch mal kurz. Erklär mir das noch mal. Was heißt das hier? Freizeit. Hast du den ganzen Freitag frei?
Ja.
Ach, das ist ja cool.
Ja.
Das heißt, du musst nicht in die Werkstatt oder irgendwas?
Ich glaube, Freitag muss ich früher zurück, weil ja alle Leute sind alle frei.
Ach, cool.
Ja.
Und was machst du gerne in der Freizeit? Was machst du dann, wenn du frei hast?
Oh, ich habe Zocken und so.
Zocken?
Ja.
Was zockst du denn gerne im Computer?
Ich mache so PC und Xbox.
Und was arbeitest du in der Werkstatt?
Oh, ich arbeite in Küche. Ich bin draußen, weil ich muss den Tisch wischen. Weil es dreckig ist, muss ich alles sauber machen.
Okay. Und machst du das gerne?
Ich hab schon.
Ja?
Mhm.
Oh, das ist gut.
Frederik benötigt weniger Assistenz als andere, die hier wohnen. Für pflegerische Tätigkeiten ist zusätzliches Fachpersonal angestellt. Aber es gehört zur Aufgabe der Studierenden, ihre Mitbewohner mit Handicap im Alltag zu unterstützen. Je nach Bedürfnis. Dafür können sie in der WG mietfrei leben. Ähnliche Wohnprojekte gibt es vereinzelt auch in anderen deutschen Städten. Wie hier in Köln sind es meist Privatinitiativen bzw. Vereine, die inklusive Wohnideen entwickeln und dann auch finanziell unterstützen. Oft haben die Eltern den Wunsch, dass ihr Kind mit Behinderung auch als Erwachsener möglichst selbstbestimmt leben kann und ergreifen die Initiative. Wohnen für Hilfe, so heißt das Prinzip in Köln, erzählt Lehramtsstudierende Samira, das auch mit Hilfe einer Genossenschaft getragen wird. Vorerfahrungen mit Menschen mit Behinderung sind nicht erforderlich.
Wir unterstützen die beim Anziehen. Einige wecken die morgens, dass die pünktlich zu der Werkstatt kommen. Oder genau am Wochenende vor allem eben Freizeitgestaltung. Man plant Ausflüge, wir sind auch schon ins Phantasialand gefahren oder kommt auch auf die Bewohner drauf an, weil die ja auch manchmal dann am Wochenende mal keine Lust haben. Aber dann grillen wir hier.
Was hat dich denn dazu bewogen damals, vor 2 Jahren hast du gesagt, ne, zu sagen, ich ziehe hier ein?
Zum einen, ich studiere auf Lehramt und Inklusion wird ja auch an der Schule oder an Schulen generell immer ein größeres Thema, vor allem in Gemeinschaftsschulen, aber auch an Gymnasien. Und da fand ich es einfach spannend, mit Menschen mit Beeinträchtigungen noch mehr Kontakte zu knüpfen und einfach den Umgang mehr mit denen zu üben. Und ich bin eben auch mit einem Cousin mit Down-Syndrom aufgewachsen. Deswegen war das für mich nie ganz so fremd. Aber ich war halt nie so sehr im Thema drin wie jetzt. Und das hilft mir schon sehr einfach.
Wobei hilft das? Ein bisschen Augen öffnen, ein bisschen mitkriegen, was so los ist da draußen, wenn es um Inklusion und echte Inklusion geht?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade im Alltag merkt man halt viele Stellen, wo halt die Barrierefreiheit noch nicht so gegeben ist. Oder ich bin mir auch ziemlich sicher, später dann an der Schule, wenn ich jemanden mit Beeinträchtigung in meiner Klasse sitzen habe, dass ich da zumindest anders weiß, wie mit denen umzugehen, als bevor ich hier eingezogen bin. Aber ich nehme auch generell einfach die Menschen einfach auf eine andere Art mittlerweile wahr, einfach wie sie sind, weil vorher hatte man halt doch viel mehr Vorurteile und hier kommt man halt rein und die Menschen nehmen einen wahr und nehmen einen auf, so wie man ist, und das hilft auch einem selber einfach. Deswegen bin ich da sehr froh, dass ich hier gelandet bin und die Erfahrung machen kann.
Ich gehe zusammen mit Samira, Frederik und Andreas hinunter in den Keller. Sie zeigen mir einen weiteren großzügigen Gemeinschaftsraum mit Kicker und Beamer. Außerdem geht es von hier aus in einen kleinen Garten. Ich kann Andreas überreden, mit mir ein Match an der Tischtennisplatte zu probieren. Der hochgewachsene 22-Jährige mit den struffeligen Haaren lebt erst seit anderthalb Monaten hier. Vorher hat er eine ganze Zeit in einem Pflegeheim gewohnt. Andreas ist erst ein bisschen schüchtern, traut sich dann aber mehr zu erzählen.
Da waren ganz viele Menschen, das war nicht so meins.
Was hat dich da so gestört?
Also da waren viele ältere Leute.
Ah, okay. Wer hat dafür gesorgt, dass du hier einziehen kannst?
Eine Gruppenleiterin aus dem Wohnheim und...
Okay, aber die haben gesagt, das ist vielleicht eine ganz gute Idee, und dann hast du dir das hier angeschaut, oder wie ist das gelaufen, dass du hier das erste Mal warst?
Ich habe mir das angeguckt und... fand's gut. Also erstmal gab's ja ein Gespräch mit der pädagogischen Leitung und der Geschäftsführung und das hat mich überzeugt und einige Zeit später bin ich dann eingezogen.
Aber wahrscheinlich habt ihr geschaut, ob das zusammenpasst irgendwie, ob du hier hereinpasst, ne?
Ja, und die Bewohner haben sich dann später dafür entschieden, dass ich hier wohnen kann.
Und was war das für ein Gefühl für dich, dass die sich für dich entschieden haben?
Ich fand das cool.
Was gefällt dir denn hier so gut?
Also... hier ist es offener, hier ist es ruhiger, hier sind weniger alte Leute. Ich bin zwar eigentlich nicht so der Fan von Großstädten, aber hier gefällt es mir schon.
Ja, ist ja auch viel Grün drumherum, habe ich gesehen, ne, als ich kam.
Ich mag auch gerne Wälder. Und ich mag unheimlich gern Geschichte.
Für welche Geschichte interessierst du dich denn?
Allgemein für die Weltgeschichte, fürs Altertum, die Hochkulturen, die alten Chinesen.
Und nochmal kurz zum WG-Leben. Also ihr macht Ausflüge zusammen, ihr macht Urlaub zusammen und dann gehört ja auch gemeinsam, weiß ich nicht, Küche aufräumen, kochen und so weiter dazu. Wie gefällt dir das?
Also ich finde das in Ordnung.
Ja.
Ich tue gern Staubsaugen.
Ah, wie praktisch. Dann könntest du gern mal zu mir nach Hause kommen.
Wenn ich dafür Geld kriege.
Ordnung ist in der Tat ein Dauerbrenner-Thema, verrät mir Samira anschließend. Dadurch, dass jedes WG-Mitglied ein eigenes Bad hat, gehört die ausgequetschte Zahnpastatube nicht zu den Streitpunkten, aber das Aufräumen in der Küche oder im Wohnzimmer auf jeden Fall.
Ich bin ja zur Corona-Zeit eingezogen, da war der Lockdown, alle waren hier und es war halt permanent immer Trubel, von morgens bis abends. Und da war es am Anfang sehr schwer irgendwie, sich auch die Zeit zu nehmen und zurückzuziehen. Und mittlerweile hat sich das auch wieder eingependelt. Alle gehen ja auch in die Werkstätte wieder, wir studieren zu den Unis. Aber es ist doch immer so, dass man sich auch mal freut, wenn man mal alleine ist.
Ich zeige Ihnen das mal, was wir sehr großen Wert legen, ist, dass die wirklich hohe Qualität hat.
Hochwertige Baumwolle, die nicht einläuft?
Die nicht einläuft und die absolut tragefreundlich ist,
schön, es ist ungeheuer.
Nicht gut faltenfrei und dann. Aber wenn Sie jetzt gucken, die wird hier.
Ein Hinterzimmer im Sanitätshaus Sage mitten in Berlin-Tegel. In den Regalen stapeln sich die Stützstrümpfe unterschiedlicher Größen bis unter die hohe Decke des Altbaus. Auf einem Ständer werden verschiedenfarbige Bustiers ausgestellt. Inhaberin Antje Sage hat eine männliche Schneiderpuppe aus Styropor vor sich auf einem Tisch stehen. Neben ihr Gisela Winkler, eine frühere Kundin, die heute Vertriebsleiterin ist. Die zierliche 83-Jährige mit dem praktischen Kurzhaarschnitt zieht dem Torso Unterwäsche an, die sie selbst erfunden hat. Die soll Menschen mit Handicap das Anziehen erleichtern.
Sie wird um den Körper herumgelegt, dann vorn geschlossen. Das bleibt hier
unter dem Arm
und dann Arm hindurch und hier vorn geschlossen. Und zwar in einem durch. So, Punkt.
Der Clou des beigefarbenen Unterhemds, das Gisela Winkler der männlichen Puppe anzieht, das Wäschestück ist im Brustbereich in der Mitte geteilt. Zwischen Brustbein und Bauch verläuft eine Leiste mit 6 Klettverschlüssen. Und auch die breiten Träger des Unterhemds lassen sich mit Klett öffnen und schließen. So könnte eine Person das Hemd offen in einen Stuhl legen, sich hineinsetzen und selbstständig anziehen. Und es würde auch Pflegepersonal das Bekleiden eines Pflegebedürftigen erleichtern. Ähnlich simpel und mit Klettverschlüssen versehen, gibt es dazu eine passende Unterhose. Auf die Idee gekommen ist Gisela Winkler, als sie ihren schwer an Demenz erkrankten Mann pflegte, erzählt sie der Sanitätsfachfrau Antje Sage.
Ich habe auch gedacht, das muss es doch geben, als ich das suchte.
Ja.
Es mir einfiel, das wäre eine Lösung, in dem Fall für meinen Mann. Und dann habe ich gesucht, im ganzen Internet gesucht, bei den Sanitätshäusern gesucht, bei Dessous-Läden gesucht. Es gab es nicht, keiner wusste von irgend sowas.
Ich glaube, wenn das jetzt ein Produkt wäre, was ständig und immer gebraucht werden würde, dann wäre das sicherlich in der Industrie auch präsenter gewesen. Aber es ist ja ein Produkt, wo wirklich sehr viel Liebe gebraucht wird, um die Leute zu pflegen und die auch im häuslichen Bereich gepflegt werden, weil in den Heimen ist es eigentlich auch schwer denkbar. Da würde es sicherlich viele Patienten geben, die das brauchen würden, aber das Bewusstsein ist einfach nicht dafür da.
Genau.
Ja, also ich möchte da niemanden schlecht machen, das ist nicht meine Absicht, die leisten tolle Arbeit da, aber Sachen anzuschaffen, die die Pflege erleichtern, da haben die gar keine Zeit drüber nachzudenken, das wird das einfach ist, so gemacht
das
und
haben wir immer so gemacht.
Das machen wir, das haben wir immer so gemacht, das haben wir drin und das machen wir und da mal umzudenken, das Bewusstsein ist einfach nicht weit genug vorhanden und die Zeit ist einfach auch nicht da. Ja. Und es ist jetzt mühsame Kleinarbeit, das irgendwo bekannt zu machen.
Später nimmt mich Gisela Winkler mit zu sich nach Hause in ein gemütliches Reihenhaus am Berliner Stadtrand und erzählt die ganze Geschichte ihrer Erfindung. Die 6-fache Großmutter pflegte ab 2001 ihren inzwischen verstorbenen Mann und stieß dabei auf ganz praktische Probleme.
Also ich stand an seinem Bett und er wurde sehr spastisch. Man konnte ihm kaum noch ein Hemd anziehen. Ich hatte Angst, dass ich ihm die Arme breche, wenn ich ihn den Arm so hochhebe, dass ich das Hemdchen drüber fädeln kann. Das ging gar nicht. Und ich dachte, warum gibt es denn das nicht, dass man da vorne das aufmacht? Na, vielleicht gibt es es. Und dann habe ich angefangen zu suchen.
Und nichts gefunden?
Nichts gefunden. Nichts gefunden. Und habe ich mit meiner Schwester, die ist Schneidermeister. Und das war natürlich ein ganz großes Plus, was mir einfach geschenkt wurde. Und ohne ihre textiles Wissen hätte ich das überhaupt nicht geschafft. Ja? Ihr habe ich gesagt, wir brauchen Folgendes. Ein Hemd, was vorne zu öffnen ist und auch bei den Trägern natürlich auch zu öffnen ist. Und sie selber fing dann auch an und konstruierte das praktische Höschen dazu, was eben auch den großen Vorteil hat, dass es 2 Verschlüsse hat und leicht eben angezogen werden kann, wenn man behindert ist, wenn man die Beine nicht beugen kann.
Die Unterwäsche wurde rege genutzt und begeisterte auch das Pflegepersonal, das im Hause Winkler half. Schon vor dem Tod des Ehemanns entschied die frühere Mathematikerin gemeinsam mit ihrer Schwester, diese Wäsche soll noch mehr Menschen helfen, wir machen uns selbstständig. Sie bewarben sich mit der Idee bei einer Erfindermesse in Nürnberg und bekamen die Goldmedaille, gründeten eine GmbH und beantragten das europäische Patent. Noch bevor die Saba-Wäsche in Chemnitz in Produktion gehen konnte, mussten die beiden Frauen viele Hürden überwinden. So waren Banken nicht bereit, einen Kredit zu geben, wegen ihres hohen Alters. Gisela Winkler macht allerdings nicht den Eindruck, als lasse sie sich von Schwierigkeiten abschrecken. Jetzt mit 83 beginnt sie allerdings, sich langsam Gedanken über eine geeignete Nachfolge zu machen. Der oder diejenige soll vor allem die Grundidee der Firma weitertragen.
Die Würde des Menschen erhalten. Das gehört einfach dazu, dass man würdevoll so umgeht mit dem Patienten, mit dem Betroffenen, mit dem Kranken oder auch mit sich selbst, dass man die Würde sich erhalten kann. Und das ist Teil unserer Philosophie.
Ich würde ganz gerne nochmal auf die kommen, die davon profitieren. Was kriegen Sie denn von denen? Also nicht nur von den Sanitätshäusern, sondern vielleicht auch von denen, die im Rollstuhl sitzen oder vielleicht andere Einschränkungen haben und deshalb gut diese Unterwäsche gebrauchen können für Rückmeldungen.
Also ich habe ganz, ganz positive Rückmeldungen. Ich fühle mich dadurch eigentlich, auch wenn ich manchmal frustriert bin wegen des nicht ganz ausreichenden Erfolges, aber dadurch fühle ich mich eben wirklich gestärkt, diese Sache auch wirklich zu machen, da auch wirklich Lebenszeit hineinzustecken, weil ich so positive Rückmeldungen bekomme.
Was sagen die Leute?
Zum Beispiel, ich sitze seit 50 Jahren im Rollstuhl und jetzt habe ich sie gefunden. Also es hat mich einfach umgehauen, ja? Eine Frau, die ganz selbstständig ist und alles macht und ihren Garten pflegt und so im Rollstuhl. Jetzt bin ich froh und glücklich, dass ich sie habe. So etwas zum Beispiel. Oder schade, dass ich sie nicht eher gekannt habe. Ich hätte so meiner Mutter, meinem Vater oder so, so viel Schmerzen ersparen können.
Lars blinzelt noch etwas verschlafen unter dem blauen Verdeck seines Buggys hervor. Es ist 8.30 Uhr. Ich stehe im Innenhof der städtischen Kindertagesstätte Nikolausstraße im Kölner Süden. Laila Welde tauscht sich mit der Mutter über die Nacht aus. Wie so oft war Lars sehr früh wach. Dann hockt sie sich vor die Karre des blonden Jungen und versucht, Blickkontakt aufzunehmen. Die junge Frau in Strickjacke und Latzhose wird den ganzen Tag an der Seite des Fünfjährigen sein, als seine Inklusionshelferin. Lars ist mit einem Gendefekt geboren, ist entwicklungsverzögert. Er spricht nicht und hat eine Diagnose im Autismus-Spektrum. Es war ein kurzer Abschied von der Mutter. Dann hat Laila Welde den Jungen mit den dunkelbraunen Augen an der Hand in einen der Gruppenräume der Kita mitgenommen. Einige Kinder sind schon da und lassen Autos über den Spieleteppich rollen. Andere sitzen am großen runden Tisch und frühstücken. Auch Lars wird von Laila Welde in einem speziellen Stuhl mit Sicherheitsgurt festgeschnallt und an den Tisch gerückt. Nebenbei rührt sie bei der kleinen Zoe noch schnell das Müsli um. Für Lars gibt es aus seiner Brotdose Gurken, Flips und kleine Würstchen.
Das liegt an der Ernährung von Lars. Lars wird ketogen ernährt. Und das sind so seine Sachen, die er dann gerne mag und auch essen kann.
Es ist jetzt nicht nur so, dass du als Assistenz für Lars die ganze Zeit sich nur um ihn kümmerst, sondern wenn ein anderes Kind Bedürfnisse hat und sich an dich wendet, du gehörst zur Gruppe, ne?
Ja, glücklicherweise schon, ja. Das genieße ich auch sehr. Erstmal ist es auch, glaube ich, für die Beziehung zwischen Lars und mir gut, wenn wir nicht die ganze Zeit aneinander hängen und kleben. Da brauchen wir auch manchmal ein bisschen Distanz, weil wir einfach sehr, sehr viel Zeit mit ihm verbringen den ganzen Tag. Und dadurch, dass sie auch mit den anderen Kindern sein kann, baue ich so die Beziehung zwischen Lars und den Kindern auf. Dadurch werden Fragen gestellt oder er kann mit einbezogen werden.
Kannst du mal sagen, warum du das so wichtig findest, dass sie genau das erleben, die anderen Kinder?
Weil es in der Kindheit, glaube ich, genau die richtige Phase ist, in der man das lernen kann, Rücksicht aufeinander zu nehmen, Verständnis aufzubringen. Ja, ein solidarisches Miteinander zu leben. Das sind halt die ersten Möglichkeiten, Kontakt zu haben. wenn ich darüber nachdenke, wie wenig Teilhabe doch dann da stattfindet im Alltag. Es ist ja super schön, wenn das schon im Kindergarten stattfinden kann.
Etwa eine Dreiviertelstunde dauert das Frühstück, dann wird weitergespielt. Für Laila Welde und Lars geht es in einem anderen Zimmer etwas abseits weiter. Geduldig wartet die Inklusionshelferin ab, welchen Ort sich Lars im Raum sucht. Es war an der Zeit, Ruhe zu finden, erklärt Laila Welde.
Es ist ja eben mitbekommen, es war sehr, sehr unruhig, sehr laut. Ich glaube, das Ohr zu halten ist Lautstärke, aber auch einfach Stressbewältigung. Ja, das sind dann die Momente, in denen ich dafür sorge, dass es nicht zu viel wird, weil das dann auch für mich manchmal ein bisschen anfängt, dann weh zu tun, weil er das dann an mir auslässt. Es ist weniger geworden, deutlich weniger.
Das kann auch wehtun, sehe ich gerade.
Ja, genau.
Ne?
Das, er kratzt. Dadurch kommuniziert er, dass es ihm gerade nicht gut geht und dass ihm das nicht gefällt.
Lars steht im Raum und scheint auf das Lichtspiel konzentriert, das die Sonne durch die Fenster an die Decke wirft. Laila Welde holt eine Trommel aus dem Schrank und versucht, wieder Kontakt zu dem Jungen aufzunehmen. Sie habe durch die Arbeit mit Lars sehr viel gelernt, erzählt die 23-Jährige. Sie absolviert gerade ein duales Studium. Heißt, 3 Tage pro Woche lernt sie an der Hochschule die Theorien zur sozialen Arbeit. 2 Tage ist sie in der Praxis als Assistenz in der Kita unterwegs. Die junge Frau bedauert, dass die Arbeit als Inklusionshilfe in der Öffentlichkeit so wenig wahrgenommen wird.
Ich weiß nicht, wie viele Leute überhaupt wissen, dass es das gibt, was ich mache und wie wichtig das auch ist und wie schön das sein kann. Und wenn ich dann aber darüber nachdenke, dass ich dann mit dem Ende meines Studiums eine Fachkraft bin und dann mehr verdiene, aber wahrscheinlich nicht genug, um mir das Leben zu ermöglichen, was ich mir vielleicht auch ermöglichen möchte, finde ich das sehr, sehr schade.
Laila Welde berichtet, dass sie erst noch mehr Bereiche der sozialen Arbeit kennenlernen wolle, bevor sie sich entscheidet, wohin ihr Weg führt. Dass eine Station der jungen Frau hier in der Kita ist, dafür ist Lars Mutter dankbar. Heike Kleuser sagt, die Familie habe Glück gehabt, überhaupt einen Platz in der inklusiven Kita bekommen zu haben. Seit 3 Jahren ist Lars inzwischen hier und wird im Sommer auf eine Förderschule wechseln.
Das Tolle ist hier einfach, dass wirklich alle Fördermöglichkeiten da sind. Es sind hier Therapeuten, Therapeutinnen vor Ort, es gibt Physiotherapie, es gibt Ergotherapie, es gibt Logopädie. Es ist wirklich alles so, wo man die Kinder, wenn Bedarf ist, einfach nur ein bisschen kitzeln kann. Ne? Und die sind mit anderen Kindern natürlich zusammen. Man merkt schon, dass er auch ein bisschen gefordert werden möchte. Also, dass wir uns auch umstellen müssen von diesem Low-Level, wo man sich ja auch so ein bisschen einspielt, dass da eigentlich viel mehr geht, als man ihm so zutraut.
Und jetzt die Begleitung, die Kita-Begleitung. Welchen Wert, welche Bedeutung hat die für ihn?
Riesig. kann man gar nicht mehr messen, tatsächlich. Also ich glaube, Lars mag Laila auch sehr. Dass es umgekehrt auch so ist, das merkt man. Ne? Dann ist es ja auch so, er hat durch seine Diagnose auch die ersten 2 Jahre epileptische Anfälle gehabt. Da ist er jetzt Gott sei Dank anfallsfrei. Das ist natürlich auch immer so, das, was er so über der ganzen Situation schwebt. Wenn mal wieder irgendwas ist oder so, ist natürlich wichtig, dass da jemand dabei ist bei ihm, der das auch einschätzen kann.
Aber es braucht solche Einrichtungen, damit da Unterstützung auch für die Eltern da ist, höre ich auch, ne, was die Entlastung angeht.
Ja, absolut. So, also ich habe echt einen dicken Hals gehabt, wenn man da an diese ganze politische Debatte denkt, ja, wir machen alles integrativ, wir lassen kein Kind allein. Ha, ha, ha. Ja, sie brauchen auch Betreuungspersonal in den Kitas, das mit den besonderen Bedürfnissen umgehen kann. Sie können nicht jedem Erzieher, jeder Erzieherin aufs Auge drücken, da hier, das Kind hat eine besondere Förderung, das hat Epilepsie, das hat ein Down-Syndrom, das andere hat wieder eine Spastik. Ja, macht mal. Ne? Das geht nicht. Ja, und daher macht es, ich finde, viel mehr Sinn, wenn man einzelne tolle Inseln hat, wo man wirklich weiß, okay, die Kita ist wirklich integrativ, da sind auch die barrierefreien Möglichkeiten, damit fängt es ja von an. Insofern, also ist die Einrichtung hier ist große, große Klasse.
Aber ich höre auch raus, da ist so ein bisschen Wut darauf, alleingelassen zu werden als Eltern.
Auf dem Sektor in jedem Fall. Also das ist einfach nur hohles Gerede. Also es ist sicherlich in anderen Bereichen viel passiert, da muss man auch mal was gutheißen, ne, insgesamt. Aber wenn man das wirklich aus der Praxis direkt sieht, da kann man nicht sagen, wir lassen kein Kind allein. Also das ist einfach an der Realität vorbei.
Vision, Inklusion, wie Teilhabe wirklich gelingen kann, das war das Thema heute im Wochenendjournal. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Mein Name ist Stefanie Gebert.